ce mardi la loi de 1905 sur la séparation des églises et de l'État en France. Fête, c'est 120 ans, on va faire un petit peu d'histoire.
Ja, Frankreich feiert an diesem Tag 120 Jahre Laizität, wie es diese Nachrichtensprecherin ziemlich stolz verkündet. Am 9. Dezember 1905 genau wurde im Land das Gesetz zur strikten Trennung von Staat und Religion verabschiedet. Das ist ein Gesetz, das allen das Recht auf Glaubensfreiheit garantiert. Inzwischen wird die Laizität in Frankreich allerdings am liebsten bemüht, wenn es um Streitfragen im Zusammenhang mit dem Islam geht. Mal ist dann Thema, ob Schulkantinen ein Halal-Menü anbieten dürfen. Mal geht es darum, ob eine Muslime am Strand einen Ganzkörper-Badeanzug tragen darf. Und das wird dann immer als nicht vereinbar mit der Laizität angesehen und auch als ziemlich problematisch. Und als jetzt auch noch eine jüngere Umfrage suggerierte, dass sich Teile der muslimischen Bevölkerung in Frankreich angeblich von der Laizität, diesem Grundpfeiler der Republik, abwenden würden, da war das Entsetzen entsprechend groß. Da hilft es auch nicht, dass muslimische Verbände inzwischen Klage gegen das Meinungsforschungsinstitut, das diese Umfrage organisiert hatte, erhoben haben.
Deutschlandfunk Kultur. Weltzeit.
Ich bin Katja Bigalke. Hallo. Ja, in der französischen Debatte um Laizität, die ziemlich heftig ist, da gibt es tatsächlich für viele viel zu verlieren. Unsere Reporterin Susanne Krause hat sich umgehört, wie gleich es in Frankreich immer noch zugeht, wenn es um die Glaubensfreiheit geht, 120 Jahre nach der offiziellen Trennung von Staat und Kirche.
Ein Donnerstagmorgen in der Grundschule Simon Veil in Villiers-sur-Marne, nahe Paris. Lehrerin Cécile Philippon unterrichtet heute Drittklässler, 19 Kinder, bis auf ein blondes Mädchen, alle aus Einwandererfamilien, aus Nordafrika, der Subsahara, aus Asien. Auf dem Stundenplan La Laïcité. Die Klasse hat schon gelernt, dass Glauben und Wissen nicht dasselbe ist. Jetzt verteilt Philippon, Anfang 30, Jeans, Häkelpulli, spezielle Spielkarten. Die Vorderseite zeigt hier ein Symbol einer Religion sowie drei Antworten zur Auswahl. Die richtige wird auf der Rückseite erklärt. Eine Gruppe Kinder beugt sich über eine Karte mit einem Halbmond. Der 9-jährige Angelo liest vor.
Steht der Halbmond für eine Inka-Göttin, für den Islam oder für den Hinduismus?
Stimmt euch untereinander ab, fordert die Lehrerin die Kinder auf. Mehrheitlich sagen die, der Halbmond symbolisiert den Islam. Richtig, lobt Philippon und zitiert den Text auf der Rückseite der Karte.
Den Halbmond findet man zum Beispiel an Moscheen. Dem Symbol werden mehrere Bedeutungen zugesprochen.
Sie listet alle auf. Dann präsentiert die nächste Gruppe ihre Karte. Sie zeigt ein Kreuz. Am Ende der Stunde erzählt Leila, was sie gelernt habe.
Vorhin ging es um einen Begriff, Pfingsten und was da gefeiert wird und so. Normalerweise rede ich nicht über Religion, nur manchmal mit meinen Freundinnen. Wenn wir Fragen haben, wenden wir uns an unsere Lehrerin.
Religionsunterricht gibt es in Frankreichs öffentlichen Schulen nicht. Dafür aber Kurse zur Laizität. In 12 Stunden eignen sich die Heranwachsenden hier spielerisch Wissen zu den wichtigsten Religionen an. Vor allem lernen sie, Andersdenkende zu respektieren, der Kern der Laizität. Das Lernspiel in der Klasse von Lehrerin Philippon stammt von einem Verein namens Enquête. Er entwickelt pädagogisches Material für den Laizitätsunterricht. Seit das Spiel in der Grundschule von Villiers-sur-Marne eingesetzt wird, gäbe es spürbar weniger Konflikte im Klassenzimmer und auf dem Pausenhof, sagt sie.
Früher kam es immer wieder zu sehr angespannten Situationen, wenn beispielsweise ein Schüler einem anderen vorwarf, er sei kein guter Muslim, wenn er nicht abends die Koranschule besuche. Oder er sei kein guter Christ, wenn er nicht jeden Sonntag in die Kirche gehe. Das Spiel ermöglicht den Kindern auszudrücken, was sie betreffs der Religionen nicht verstehen oder im Gegenteil von ihrer Religion wissen.
In Frankreichs Schulen lernt jedes Kind, dass das Gesetz von 1905 alle Religionen im Land gleichstellt. Sprösslinge aus muslimischen Familien aber merken schnell, dass ihrer Religion Misstrauen entgegenschlägt. Mehrfach wurde Müttern mit Kopftuch untersagt, Schulausflüge zu begleiten, ohne dass ein solches Verbot rechtlich verankert wäre. Die gesetzliche Regelung an staatlichen Schulen schreibt lediglich dem Personal und den Schülern strikte Neutralität im religiösen Bereich vor. Es wirkt, als würde die Laizität in vielen Debatten nur deshalb zitiert, um über den Islam reden zu können. Auch im Namen der Laizität wetterte zum Beispiel Marine Le Pen schon 2012. In ihrer ersten Rede als Vorsitzende der damals noch Front National genannten rechtsextremen Partei gegen den Islam.
Il faut censurer, sanctionner.
Jede Verletzung des Gesetzes von 1905 muss zensiert bestraft werden. Ob es sich nun um eine direkte oder indirekte Beteiligung der öffentlichen Hand am Bau einer Moschee handelt oder darum, dass ein Schwimmbad zu bestimmten Terminen nur Musliminnen Zutritt gewährt. Oder dass in der Schulkantine religiöse Ernährungsverbote durchgesetzt werden. Niemand darf wider Willen oder unwissentlich gezwungen werden, Halal zu essen.
Le Pen und ihre Anhänger interpretieren La Laïcité als ein restriktives Prinzip. Dessen Vater, Aristide Briand, sah das 1905 noch völlig anders. Er setzte nicht auf Verbote, sondern darauf, eventuelle Konflikte gütlich und einvernehmlich zu lösen. Doch seit der Jahrtausendwende hat der härtere Kurs immer mehr Zulauf. Dabei wird vor allem der muslimischen Religion regelmäßig unterstellt, nicht im Einklang mit La Laïcité zu sein. Die Entwicklung verschärft haben die islamistischen Terrorakte im Land, insbesondere die Anschläge 2015 in Paris. Zwar haben die Attentate die überwältigende Mehrheit der muslimischen Bevölkerung genauso entsetzt wie die restliche Gesellschaft, doch seither stehen Muslime unter Generalverdacht. Nicht geholfen hat eine Umfrage des Pariser Meinungsforschungsinstituts IFOP aus dem Jahr 2023, in der Musliminnen und Muslime zur Laizität und dem Platz der Religionen in Schule und Gesellschaft befragt wurden. Die Ergebnisse der Umfrage sorgten für Wirbel. François Gross, Direktor der IFOP-Abteilung Politik und Aktualität.
Bezüglich der Laizität à la Française vertritt die Mehrheit der hiesigen Muslime sozusagen weit gefasste Ansichten. Soll heißen, sie fänden es eher gut, wenn der Staat für den Bau von Gebetsorten sowie den Unterhalt beispielsweise der Imame aufkäme. Das aber widerspricht dem Gesetz von 1905, das die Beziehungen zwischen dem Staat und den großen Religionen im Land regelt.
Laut der Umfrage wünschen 3 von 4 Befragten die Rückkehr zum Konkordat, das Napoleon Bonaparte mithilfe eines Abkommens mit dem Vatikan 1801 eingeführt hatte. Damals wurde der katholische Klerus vom Staat entlohnt, war dafür aber dem Staat unterstellt. Ersetzt wurde das Konkordatsregime 1905 vom Gesetz zur Trennung von Kirchen und Staat. Ein weiteres Ergebnis der Umfrage:
Bei unserer Umfrage sprachen sich viele massiv gegen jüngere Gesetze zum Thema Laizität aus. Ein 2004 erlassener Text verbietet Heranwachsenden ab der Mittelstufe, auf dem Schulgelände Zeichen ihrer religiösen Zugehörigkeit zur Schau zu stellen.
Kippa, christliches Kreuz, Schleier oder sonstige religiöse Symbole haben, so das Gesetz, in der Schule nichts zu suchen. Im Volksmund allerdings wird dieser Text als Anti-Kopftuch-Gesetz bezeichnet, was mit seinem Auslöser zu tun hat. Die sogenannte Kopftuch-Affäre. Im Herbst 1989 kamen in der Kleinstadt Cray 3 muslimische Mädchen plötzlich mit Kopftuch zum Unterricht, das sie auch nicht ablegen wollten. Ein bis dato beispielloser Vorfall, der landesweit für Aufsehen sorgte. Nach weiteren Fällen wurde eine Expertenkommission einberufen und 2004 dann ein Gesetz verabschiedet. Der Text markiert eine Art Meilenstein, weil er das Gesetz zur Laizität von 1905 ergänzt, verschärft. 2010 folgte ein Verbot der Gesichtsmaskierung im öffentlichen Raum, im Volksmund Anti-Burka-Gesetz genannt. Seit 2 Jahren ist es Mädchen und Jungen untersagt, in der Schule die Abaya zu tragen, ein langes Übergewand, das die Verfechter des Verbots als offenes Bekenntnis zum Islam interpretieren.
Il est 19h06 sur Europe 1, une image très partagée aujourd'hui, la photo de ces trois fillettes entièrement voilées.
Anfang November im Privatradio Europe 1 geht es um ein aktuelles Ereignis in der Pariser Nationalversammlung. Zaungast bei der Parlamentsdebatte am Morgen war die Klasse einer muslimischen Privatschule, darunter einige Mädchen mit Kopftuch bis über die Schulter. Julien Odoul, Abgeordneter des rechtsextremen Rassemblement National, postete ein Foto von ihnen auf X. Das Bild ging viral, der Vorfall durch alle Medien. Odoul bewertete den Auftritt der Mädchen als, Zitat, infame Provokation. Dass die Klasse die Nationalversammlung besucht hatte, um sich mit dem demokratischen Alltag der Republik vertraut zu machen, ging völlig unter. Auch France Maghreb 2 berichtete über den Vorfall. Das Privatradio versteht sich als Sprachrohr der muslimischen Bevölkerung im Land. Verbittert kommentiert Tarek Mami, der Präsident des Senders, die Affäre habe dazu beigetragen.
Pour les auditeurs de notre radio France Maghreb 2,
dass heute Muslimen und Musliminnen der Begriff Laizität ambivalent erscheint. Unsere Hörerinnen und Hörer klammern sich an die vom Laizitätsprinzip definierte Glaubensfreiheit. Die Medien aber, insbesondere die Infokanäle, verbreiten eine andere Sichtweise, dass nämlich die Laizität auf Verboten beruhe. Allerdings liegt da eine Verwirrung zugrunde, wenn man von Bürgern verlangt, Regeln einzuhalten, die Beamten auferlegt sind.
Zur Verwirrung tragen auch Regierungsmitglieder bei. Letzten März, bei einer Veranstaltung gegen Islamismus, rief der als Hardliner bekannte damalige Innenminister Bruno Retailleau am Ende seiner Rede nieder mit dem Schleier. Dabei ist ein Innenminister in Paris auch zuständig für religiöse Angelegenheiten. Klar, dass auch das bei France Maghreb 2 zur Sprache kam.
Donc là, on va en parler 2-3 jours par les auditeurs.
Nach dem Spruch von Retailleau haben wir einige Tage mit unserem Publikum darüber geredet. Sonst geht es aber eher während des Ramadan um die Laizität. Da antwortet der Imam live auf Fragen wie: Darf man den Nachbarn, der kein Muslim ist, zum Fastenbrechen einladen oder verstößt das gegen die Laizität? Aber ehrlich gesagt ist die Laizität nicht das Thema, das unsere Hörerinnen und Hörer am meisten besorgt. Viel wichtiger ist ihnen eine Frage, wie sie es hinkriegen, dass ihre Kinder eine gute Ausbildung absolvieren und nicht straffällig werden.
Iqra hingegen, die Online-Wochenzeitschrift der Grande Mosquée de Paris, der berühmten großen Pariser Moschee, widmet sich La Laïcité in jeder Ausgabe in einer im letzten Januar eingeführten Rubrik. Die soll Orientierungshilfe liefern. Der rote Faden, es praktizierenden Muslimen zu ermöglichen, die Worte des Koran mit dem laizistischen Alltagsleben in Frankreich in Einklang zu bringen. Ob im Sportverein, beim Arzt oder sonst wo. 120 Jahre nach Erlass des Gesetzes von 1905 sei Aufklärung notwendiger denn je, sagt James Edin Hafiz, Rektor der Grande Mosquée de Paris.
France, on considère que la France reste encore un pays catholique.
Hierzulande ist man der Ansicht, Frankreich sei weiterhin ein katholisches Land. Da sage ich als Rektor der großen Moschee in Paris, für uns Muslime ist die Laizität eine Chance, denn dank ihr sind wir der katholischen Kirche gleichgestellt. Ich sage immer wieder im Scherz, gäbe es die Laizität nicht, wäre es am Pariser Erzbischof gewesen, mich zum Moschee-Vorsitzenden zu ernennen. So aber untersteht unsere Moschee einem Verein mit abgesicherten Rechten. Garantiert ist auch das Recht auf freie Glaubensausübung. Vor allem aber darf der Staat sich nicht in religiöse Belange einmischen.
Hafiz ist eine der meistgehörten muslimischen Stimmen in Frankreich. Denn der Grande Mosquée de Paris, landesweit angeschlossen, sind 400 Moscheen. Knapp jeder sechste der im Land erfassten muslimischen Gebetsorte. Aus dem Netzwerk der Grande Mosquée stammt auch das von mehreren Imamen verfasste Buch zum Thema Laizität. Es erscheint am 9. Dezember, Stichtag des Gesetzes von 1905.
C'est un petit livre qui est surtout adressé aux jeunes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui en France,
das Buch wendet sich speziell an junge Muslime, um ihnen zu vermitteln, dass die Laizität sie keineswegs davon abhält, ihre Religion auszuüben. Dazu muss man wissen, im Arabischen ist der Begriff Laizität gleichbedeutend mit Atheismus.
Die Botschaft der Imame: Muslime können gleichzeitig ihrem Glauben und den Werten der Französischen Republik treu bleiben. Diese Botschaft wird jedoch überschattet von den Ergebnissen einer neuen, vor 3 Wochen veröffentlichten Umfrage des Meinungsforschungsinstituts IFOP, die das ganze Land aufhorchen ließ. Ihr Credo: Frankreichs Muslime re-islamisieren sich. Bei der Erhebung ging es um die Einstellung von Musliminnen und Muslimen zu Islam und Islamismus. Ein Ergebnis: Während sich bei anderen Religionen nur jeder zweite Gläubige als religiös bezeichnet, sind es bei den Muslimen 8 von 10. Und unter den jungen Muslimen sind es gar 87%. Schlagzeilen machte außerdem, dass 59% der jungen Muslime für eine Anwendung der Scharia sei. Das interpretieren viele Beobachter als Affront gegen die Laizität. Die Online-Zeitung Mediapart, die die Umfrage unter die Lupe genommen hat, kritisiert allerdings, dass in der Befragung unter anderem zentrale Begriffe wie Salafist, islamisches Recht oder Islamismus nicht definiert wurden. Deshalb seien die Ergebnisse mit Vorsicht zu genießen. Dass Frankreichs junge Muslime mit der Laizität nichts am Hut hätten, bezweifelt auch Philippe Portier. Der Religionssoziologe hat mit einem Kollegen für eine andere jüngst erschienene Studie querbeet junge Französinnen und Franzosen zu ihrer Einstellung zur Laizität befragt. Im Hinblick auf die Einstellung junger Muslime kommt Portier zu einem anderen Ergebnis als die IFOP-Umfrage.
Ce qui apparaît assez clairement, c'est que
im Gegensatz zur landläufigen Meinung zeigt unsere Studie klar, dass die Muslime in der Altersgruppe 18 bis 30 Jahre nicht grundlegend anders sind als andere Gleichaltrige. Sie schätzen die Laizität, sie geben an, zu wissen, worum es dabei geht, und sie definieren sie nach denselben Kriterien wie die anderen jungen Leute.
Generell seien alle Befragten beseelt vom hehren Ideal der Freiheit, das das Gesetz von 1905 prägt. Allen gemeinsam ist ebenso der Eindruck, dass zwischen dem hehren Ideal und der heutigen Realität Welten liegen.
Alle bedauern, dass die Laizität heute instrumentalisiert werde zur Diskriminierung der muslimischen Bevölkerung, wobei die nicht-muslimischen Personen das weniger scharf kritisierten als die muslimischen Teilnehmer.
In Frankreich haben jüngste Debatten und Regelungen von Verboten der Gesichtsbedeckung bis zur Abaya-Regel bei einigen, zumindest bei französischen Muslimen, die Wahrnehmung ganz offensichtlich verstärkt, dass die Laizität in Frankreich inzwischen ziemlich ungleich angewendet wird. Was sich hier ändern müsste, darüber habe ich mit Aurélia Bardon gesprochen. Sie ist Professorin für politische Theorie an der Universität Konstanz. Und ich habe sie gefragt, wie sie das denn wahrnimmt. Ist es aus ihrer Perspektive immer noch so, dass vor dem französischen Staat eigentlich alle Religionsgemeinschaften gleich sind?
Yeah, that's a good question. That really depends on what we mean by treating people equally.
Das hängt wirklich davon ab, was wir damit meinen, Menschen gleich zu behandeln. Wenn wir meinen, dass es ein Gesetz für alle geben sollte, dann macht das französische Recht das ja. Es ist wirklich eines der grundlegenden Prinzipien des französischen Republikanismus, dass es eine Gleichheit vor dem Gesetz gibt. Aber wenn wir ein substanzielleres Verständnis davon haben, wie Menschen behandelt werden, und es uns nicht nur darum geht, dass ein Gesetz für alle gleich ist, sondern auch darum, wie es Menschen betrifft oder belastet, dann ist die Antwort nein. Ich denke, dass die jüngsten Gesetze zur Laizität bestimmte religiöse Minderheiten stärker belasten als andere. Das Gesetz von 2004 über die Zeichen religiöser Zugehörigkeit ist dafür ein sehr paradigmatisches Beispiel. Denn es ist ein Gesetz, das es unmöglich macht, auffällige religiöse Symbole an öffentlichen Schulen zu tragen. Nur sind diejenigen, die mit höherer Wahrscheinlichkeit auffällige religiöse Symbole tragen, die den religiösen Minderheiten angehören. In der Wirkung betrifft das Gesetz also religiöse Minderheiten stärker als andere. Es ist kein Gesetz, das an sich neutral ist.
Weil das dann doch stark davon abhängt, was eine Glaubensgemeinschaft von ihren Mitgliedern so verlangt, beziehungsweise was diese meint, an religiösen Symbolen dann auch zeigen zu müssen, oder? Das ist ja doch sehr unterschiedlich.
Yes, of course. It just is the case that.
Ja, natürlich. Es ist einfach so, dass die Gruppen, die zufällig auch religiöse Minderheiten in Frankreich sind, auch die Gruppen sind, deren Mitglieder bestimmte Anforderungen wahrnehmen, was das Tragen bestimmter religiöser Zeichen angeht. Im Christentum ist der innere Glaube viel wichtiger als der öffentliche Ausdruck. Und deshalb betrifft ein solches Gesetz nicht alle religiösen Gruppen gleich.
Wenn man jetzt mal weggeht von diesen aktuellen Erfahrungen bestimmter Gruppen und zurückblickt auf die Ursprünge der Laizität, wie ist es denn in Frankreich überhaupt zu so einem strengen Modell von Laizität gekommen? Also welche politischen Dynamiken haben das Gesetz über die Trennung von Staat und Religion nach 1905 maßgeblich verändert?
Ja, I think so the 1905 law.
Eigentlich ist das Gesetz von 1905 gar nicht so besonders oder so einzigartig, wie wir manchmal behaupten. Es ähnelt zum Beispiel dem US-amerikanischen Modell von der Trennung von Kirche und Staat. Dass es zu einem sehr eigenen französischen Modell der Laizität geworden ist, ist eher die jüngere Interpretation dieses Gesetzes seit den 1980er Jahren. Das war eine Reaktion auf das, was damals als wachsende religiöse Vielfalt wahrgenommen wurde. Oder zumindest als wachsende Sichtbarkeit des Islam im Besonderen. Und das hat zu einer Neuinterpretation geführt. Das Gesetz von 1905 hat sich in den vergangenen 5 Jahrzehnten immer weiter vom ursprünglichen Sinn entfernt. Von dem Fokus auf Religionsfreiheit und der Freiheit des Gewissens. Heute wird das Gesetz in erster Linie mit der Neutralität des öffentlichen Raums assoziiert. In einer Weise, die die Rechte von Mitgliedern religiöser Minderheiten einschränkt. Manche würden sagen, es ist eine Verzerrung des ursprünglichen Sinns.
Und was denken Sie, ist das eine Verzerrung oder eher eine Anpassung, weil sich die Gesellschaft ja auch ziemlich verändert hat?
Ich denke, es ist eine Verzerrung. Ich denke, es ist wirklich ein Missverständnis dessen, worum es im Gesetz von 1905 geht. Damals ging es darum, die Macht der katholischen Kirche zu begrenzen. Es ist kein antireligiöses, sondern eher ein antiklerikales Gesetz. Es wollte der Kirche die Macht nehmen. Den Verfassern des Gesetzes von 1905 lag die Freiheit und die Gleichheit aller Bürger am Herzen und dass Menschen nicht unterschiedlich behandelt werden sollten aufgrund ihrer Religion und dass keine religiöse Autorität eine besondere Macht bekommen sollte. Und deshalb endete es mit einer Trennung von Staat und Religion. Aber die Trennung war nicht das Ziel, sondern ein Mittel, um das Ziel von Gleichheit und Freiheit zu erreichen. Jetzt wird es aber bewusst in Richtung Trennung missverstanden. Neutralität wird als ein Selbstzweck verstanden. Und das ist eine Fehlinterpretation dessen, warum wir religiöse Neutralität überhaupt brauchen.
Auf der anderen Seite gibt es ja diese Debatten über Religion und öffentliche Institutionen auch in vielen anderen europäischen Ländern. Und vielleicht hat es ja auch eine Berechtigung, über Gebetsräume, Ernährungsvorschriften oder auch sichtbare Symbole zu sprechen, vor dem Hintergrund auch der Frage, wie viel Macht Religion in öffentlichen Institutionen so haben soll. Was würden Sie denn sagen, unterscheidet jetzt die französische Diskussion von denen in anderen Ländern?
Right. I think there is one thing that is really very distinctive about French laïcité, and I think that.
Ich denke, es gibt etwas, das wirklich sehr charakteristisch für die französische Laizität ist, und das ist die Bedeutung, die ihr in der Öffentlichkeit und in der Politik gegeben wird. Das Prinzip der Laizität ist ja nichts, wogegen sich irgendeine öffentliche Person in Frankreich positionieren könnte, richtig? Das wäre, als würde man sich gegen Freiheit oder Gleichheit positionieren. Es steht für die Französische Republik. Und so finden wir das nicht in anderen Kontexten. Aber es gibt auch inhaltlich vielleicht zwei Dinge, die für das französische Modell spezifisch sind. Das eine ist diese Idee der religiösen Neutralität, die sehr zentral geworden ist und die sich nicht nur auf Staatsbedienstete erstreckt, sondern auch auf Individuen in bestimmten öffentlichen Räumen, zum Beispiel öffentliche Schulen, wo wir erwarten, dass nicht nur Lehrer, die in diesem Fall Staatsbedienstete sind, sondern auch Schüler selbst religiös neutral sind. Das ist eine unverkennbar französische Interpretation von religiöser Neutralität. Und das andere ist, dass in der französischen Laizität auch die Idee steckt, dass sie eine Möglichkeit von Emanzipation für ihre Bürger schaffen soll. Das Ziel ist, Bürger hervorzubringen, die sich kritisch mit ihren Überzeugungen oder Traditionen auseinandersetzen können und wenn sie wollen, sich auch davon befreien können. Diese Idee der Emanzipation spielt auch mit hinein in die französische Laizität. Und das erklärt auch, warum so viele der Debatten über Laizität über öffentliche Schulen geführt werden, weil Schulen eben der Ort sind, an dem diese Emanzipation möglich gemacht werden soll.
In Europa gibt es ja schon sehr unterschiedliche Modelle, was den Umgang mit Glauben und auch diese Idee von Neutralität des Staates angeht. Welche Modelle finden Sie denn besonders geeignet, um mit dem Pluralismus unserer Gesellschaften umzugehen?
So for sure we see very various models. I do think that ultimately they all show commitments to similar principles.
Naja, bei aller Verschiedenheit haben die meisten Modelle doch ein ähnliches Bekenntnis zur Gleichbehandlung. Alle wollen die Religionsfreiheit oder die Freiheit des Gewissens schützen. Aber in gewisser Weise zeigen diese Modelle dann doch sehr unterschiedliche Interpretationen dessen, was es bedeutet, neutral zu sein gegenüber Religion. In pluralistischeren oder flexibleren Modellen wird Neutralität verstanden als eine gleiche Unterstützung. Also es ist in Ordnung, einer Religion gewisse Unterstützung zu zeigen, aber dann muss es ähnliche Unterstützung auch für andere Religionen geben. Das ist offensichtlich nicht das französische Verständnis von Neutralität. Das ist, man ist neutral, indem man keinerlei Unterstützung gewährt. Andere Unterschiede sehe ich in der Frage, was genau gleich oder neutral behandelt werden sollte. Muss nur der Staat neutral sein, also die Staatsbediensteten? Oder vielleicht sogar öffentliche Räume oder vielleicht auch gewöhnliche Bürger? Verschiedene Antworten führen hier zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen. Der Grund dafür, dass das französische Modell insgesamt weniger auf Vielfalt eingeht, ist, dass es seine Neutralität auf Individuen ausweitet und nicht nur auf den Staat und seine Bediensteten. Die Religionsfreiheit von Menschen in öffentlichen Räumen wird erheblich eingeschränkt, wenn sie dort neutral sein sollen. Deswegen ist das französische Modell weniger aufnahmefähig.
Also wenn ich Sie richtig verstehe, dann sind Sie schon der Meinung, dass Frankreich ein neues Nachdenken darüber durchaus bräuchte, was die Neutralität unter den Bedingungen einer offensichtlicher größeren religiösen und kulturellen Vielfalt im Land bräuchte.
Right. I don't think it's necessarily because of the growing diversity.
Richtig, ein Nachdenken schon, aber nicht wegen der wachsenden Vielfalt, sondern weil das französische Verständnis von Neutralität problematische Auswirkungen auf religiöse Minderheiten hat. Durch die wachsende Vielfalt wird das deutlich. Aber es ist nicht wegen dieser Vielfalt, dass wir etwas ändern müssen. Wir müssen es ändern, weil es von Anfang an die falsche Auffassung von Neutralität war. Denn es gibt einfach keinen guten Grund darauf zu bestehen, dass Bürger selbst säkular oder religiös neutral sein müssen. Der Punkt ist, wir wollen Laizität, wir wollen religiöse Neutralität, weil wir das Recht der Bürger schützen wollen, welchen Glauben auch immer sie wollen zu haben oder überhaupt keinen religiösen Glauben zu haben. Der Grund, warum wir Laizität brauchen, ist, dass wir wissen, dass Vielfalt in religiösen Meinungen eine Tatsache ist, die wir respektieren müssen.
Sagt Aurélia Bardon, Professorin für politische Theorie an der Universität Konstanz. Vielen, vielen Dank für das Interview. Thank you.
Thank you.
Und das war's hier jetzt für diese Weltzeit. In der nächsten Folge widmen wir uns dann auch einem Jubiläum, ein anderes 1995. Nämlich wurde das Friedensabkommen von Dayton unterzeichnet und damit der Krieg in Bosnien-Herzegowina beendet. Vor Ort hat dieses Abkommen in den letzten 30 Jahren allerdings eine Struktur zementiert, auch eine ethnische Struktur zementiert, die bis heute noch vieles blockiert. Und damit beschäftigen wir uns dann. Ich bin Katja Bigalke und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr dann wieder mit dabei seid. Tschüss und macht's gut.